Ja, liebe Gemeinde, meine Frau und Andrea und ich freuen uns, dass wir nach unserem guten Urlaub, schönen Urlaub hier wieder zusammen sein können mit euch. Es war eine gesegnete Zeit, die wir miteinander mit dem Herrn verbracht haben. In den Bergen, wo die Groß- und die Schönheit Gottes sich so vielfältig auch zeigt. Wir haben uns gefreut auf den Urlaub, denn Vorfreude ist die beste Freude, sagt ein Sprichwort. Nun, manche von euch haben den Urlaub ja auch schon hinter sich. Manche freuen sich aber noch drauf. Wer von euch hat den Urlaub denn noch vor sich? Ah, dann habt ihr es doch einige unter uns, die noch Vorfreude haben darauf. Allerdings, so ganz stimmt das dem Sprichwort ja doch nicht. Denn wenn das Erwünschte und Erhoffte mal da ist, dann ist die Freude noch einmal umso größer. Und je länger man auf etwas, was man gehofft hat, gewartet hat und es dann eintrifft, dann ist es noch einmal größer, die Freude, noch einmal stärker die Freude, die uns dann erfüllt. Und so ist es auch in der biblischen Geschichte, um die es heute Morgen gehen wird. Es ist endlich soweit, auch für das Ehepaar, um das es in dieser Geschichte geht, nämlich bei Isaak und Rebekka. Isaak ist ja der Sohn Abrahams gewesen, denn endlich meldet sich Nachwuchs an. Die Anzeichen sind eindeutig, dass Rebekka schwanger ist. Und alle, die Verwandte haben oder selbst Mutter geworden sind, die wissen, wie das ist, wenn diese Nachricht endlich auftaucht: Wir erwarten ein Kind. Dann ist große Vorfreude schon da und so muss es in der Verwandtschaft damals auch gewesen sein. Der biblische Bericht verschweigt allerdings nicht, dass es etwas gedauert hat, bis es dazu gekommen ist. Und dazu lese ich uns erstmal die Geschichte, die euch oben schon eingeblendet ist, im ersten Buch Mose, Kapitel 25. Und zwar von dem Vers 19 an. So. Dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, und Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers aus Paddan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar, und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Da sprach sie: Wenn es so gehen soll, warum bin ich dann in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leib, und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der Erste, der herauskam, war rötlich am ganzen Leib wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Daher gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und als die Knaben groß wurden, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein sittsamer Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte den Esau lieb, weil er ihm das Wildbret mundete, also das, was ihm Brot gebraten hat an Wild. Und Rebekka aber hatte den Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob: Lass mich von dem Roten da hinunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Da gab man ihm den Namen Edom, denn Edom heißt Rot. Da sprach Jakob: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach zu Jakob: Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob sprach: So schwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Was es bedeutet, wenn sich lange kein Nachwuchs einstellen will, das haben manche Paare auch unter uns erlebt, dann ist dann man zwischen Hoffen und Bangen, man muss Höhen und Tiefen durchgehen, Man fragt nach Ursachen, woran könnte es liegen? Bei unserem Paar kam noch dazu, dass Unfruchtbarkeit in der Zeit damals als ein Makel galt. Kinderlose Ehepaare wurden damals verachtet. Ich möchte als Erstes deshalb von dem Text aus sagen und ausführen, Gott führt gerade die, die er segnet, durch große Schwierigkeiten. Hatte Gott denn nicht verheißen, dass die Segenslinie Abrahams bei ihnen weitergehen sollte? Als Abraham, der Vater Isaaks, viele Jahrzehnte zuvor in einer ähnlichen Lage war, dass sich kein Nachwuchs einstellen wollte, da hat er, wie wir alle wissen, zur Selbsthilfe gegriffen. Wie es damals erlaubt war, eine Magd hat ihm dann den Ismael geboren. Und wir wissen, dass diese weitere Geschichte voll viel Unheil geführt hat, weil die Gegnerschaft zwischen Israel und den Arabern hier ihren Ursprung genommen hat. Isaak scheint aus dem gelernt zu haben, denn er wendet sich an Gott um Hilfe. Er hat Gott bei seinem Wort genommen, bei seiner Verheißung. Und dann erfahren sie, was in unserem Text so gesagt wird, und der Herr ließ sich erbitten. Und dann bekamen sie den ersehnten Nachwuchs. Was will das Ganze uns sagen? Kinder werden von uns letztlich nicht gemacht, sondern uns von Gott geschenkt. Das heißt, Eltern sollten immer ihre Kinder von Gott erbitten und dann das ihre dazu beitragen. Dabei bezeugen viele eine interessante Erfahrung, nämlich, dass manch ein Kinderwunsch lange auf sich warten ließ, so lange, bis das Paar es losgelassen hat, diesen Wunsch in Gottes Hand gelegt hat. Und dann erst, dann war es soweit. Und wie geht das besser, als wenn wir es und du es in Gottes Hand legst, so wie es Isaak und Rebekka damals getan haben? Aber wir wissen auch, dass Gott diesen Wunsch nicht immer erfüllt. Und ich frage mich manchmal, muss man eigentlich als Paar es um jeden Preis erzwingen? Steht das alles wirklich immer unter Gottes Segen? Nun, jeder muss und darf hier von Gott sich leiten lassen in dieser Frage. Aber es kann auch besser sein, ein Ja dazu zu finden. Dann eröffnen sich andere Möglichkeiten. Mir steht ein Ehepaar vor Augen aus der Gemeinde Backnang im Schwabenland. Die konnten auch keine Kinder bekommen. Und dann haben sie sich entschieden, dazu Ja zu sagen und ihr Haus und ihre Wohnung zu öffnen für junge Leute. Sie haben ein Herz für junge Leute gehabt, haben in der Sonntagsschule mitgearbeitet. Und so sind viele junge Leute, auch unsere Kinder, dann zu ihnen gekommen, bei ihnen ein- und ausgegangen. Und Gott hat das gesegnet an den jungen Menschen. Das können unsere Kinder bestätigen. Und dann erfüllt sich auch das einmal, was auch in Jesaja steht. Jesaja 54, Vers 1. Frohlocke, du Unfruchtbare, die nicht gebar. Brich in Jubel aus und jauchze, die nicht in Wehen liegt. Denn die Verlassene wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. In unserer Geschichte schien jetzt alles klar zu sein. Endlich war Rebekka schwanger. Und bald merkte sie, es waren sogar Zwillinge. Und da ging es so richtig ab in ihrem Körper. Richtiger Kampf fühlte sich, wie ein Kampf fühlte sich das an, den die beiden da miteinander geführt haben. So schlimm, dass Rebekka über dieser Schwangerschaft in ein tiefes seelisches Tief hineinfiel und sogar am Leben verzagte, was die Übersetzung nicht so richtig wiedergibt. Was lernen wir daraus? Isaak und Rebekka waren Träger der Verheißung und trotzdem ging nicht alles immer glatt. Nach Wunsch und sofort, so wie man sich das vorgestellt hat. Ich denke, das ist bis heute nicht anders. Denn die Bibel sagt uns, dass wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, mit ihm verbunden sind, dass Gott uns in ihm mit allen Segnungen dieser und der Ewigkeit beschenkt hat. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen gesegnet hat, in himmlischen Gütern, in geistlichen Gütern durch Christus. Wir alle sind Träger unerhörten Segens. Und trotzdem bleiben auch uns, den Segensträgern, Sorgen des Alltags nicht erspart. Ängste und Tiefen können vorkommen. Auch Zweifel. Das, was andere erleben, das können auch wir durchmachen. Bis hin zu Fehlgeburten, bis hin zu Tod, der uns viel zu früh erscheint, oder zu schwerer Krankheit, auch von Kindern in christlichen Familien. Wir lernen daraus, wir betonen manchmal ganz einseitig nur die Lichtseiten des Glaubens. All die Verheißungen, die Segen, die Sieg und Kraft und Freude verheißen. Aber wenn wir das tun, dann sind Enttäuschungen vorprogrammiert. Das Alte Testament und seine Segensgeschichten sind auch dazu da, unseren Blick zu weiten für das Ganze. Gott führt seine Leute auch manchmal durch Tiefen, um gerade hier seine Herrlichkeit zu offenbaren. Und da, wo wir am Ende sind, wo wir in der Tiefe sind und dann Gottes Hilfe erfahren, ist seine Kraft, seine Hilfe viel kostbarer noch als in guten Tagen. Nie ist die Freude kostbarer als hier. Gerade mit seinen Lieblingen, uns verfährt Gott so, lässt Gott manches zu. Das sind eben keine Pechsträhnen, wie man so schön sagt. Deswegen möchte ich dich ermuntern, befrage doch all deine Lebenswege, auch die schweren und die Fügungen von Gott her. Bringe sie zu Gott, breite sie aus vor Gott. Das ist das, was Rebekka getan hat. Und das war ein feiner Zug, ein geistlicher Zug von ihr. Sie bittet und fragt Gott um Rat. Und dann hat offenbar auch der Isaak für sie gebetet, als sie es nicht konnte. Gott führt die, die er segnet, oft durch große Schwierigkeiten. Ein zweites, was diese Geschichte uns zeigt, wen Gott segnet, darüber entscheiden nicht menschliche Vorzüge. Die Antwort, die Gott auf die Frage gibt, was das denn alles soll mit dieser Problemschwangerschaft, Vers 23, und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Schoß und zwei Stämme werden sich aus deinem Leib scheiden. Ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Hier wird Rebekka angekündigt, was später passieren sollte. Sie stießen sich, sie bekämpften einander. In Rebekkas Körper hat begonnen, was sie später in dem Bürger-Bruder-Krieg fortsetzen sollte. Die Zwillinge würden zu Vätern von zwei Völkern werden. Aus Jakob würde das Volk Israel entstehen und von Esau die Edomiter im Osten Israels dann gelegen. Später lagen sie in unversöhnlichem Streit. Bruderhass, Bruderkrieg herrschten. Es war ein Konkurrenzkampf um Überlegenheit und Vorherrschaft, die 2000 Jahre dauern sollten. Etwa bei der Eroberung des gelobten Landes, als gerade die Edomiter Israel Steine in den Weg legten. Bis dahin, dass sogar einmal ein Mann aus den Edomitern König in Israel wurde, nämlich Herodes. Das war eine Zumutung für das Volk. Im weiteren Verlauf können wir etwas Wichtiges über die Erwählung Gottes lernen. Man kann über die Erwählung Gottes ja sehr viel spekulieren, sehr viel philosophieren, und wird darüber mit seinen Gedanken wohl nie wirklich ans Ende kommen. Und trotzdem glaube ich, dass uns hier etwas deutlich werden kann, was Erwählung heißen kann, was es bedeutet. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen, heißt es. Das ist eine große Überraschung, dass Gott den Jüngeren Jakob, dem Älteren Esau, vorziehen wird. Damit bricht Gott und dem Menschen geltendes Recht. Denn das Vorrecht des Erstgeborenen war ein ehernes Gesetz, nicht nur damals. Daraus lernen wir, bei Gott zählt kein natürlicher Vorzug, wenn er Menschen erwählt und zu sich ruft in seine Gemeinschaft. Gott segnet nicht, weil es jemand verdient hätte, weil jemand ein Recht darauf hätte. Die Liebe Gottes ist niemals Lohn für Leistungen und Qualitäten. Er wendet seine Liebe gerade denen zu, die es nicht verdient haben und die nie damit gerechnet hätten. Wir brauchen ja nur die Geburt zu verfolgen. Das ist ein Wortspiel, das wir hier vor uns sehen. Als erstes kommt ein Junge mit schöner rot-bräunlicher Hautfarbe und dichtem Körperhaar zur Welt. Das war in der Gegend damals etwas Schönes. Heute vielleicht weniger, aber damals war das schön. Esau heißt auch haarig und Edom kommt von Rot. Und gleich hinterher kommt der Nächste, der sich an der Ferse des Ersten festhält. Darum erhält er den beziehungsreichen Namen Jakob. Nun, Jakob heißt eigentlich, Gott sei Beschützer, Gott sei Schutzmauer. Aber in dem Wort klingt auch das Wort Ferse an. Darum der Fersenhalter. Zugleich auch Betrüger, der hinter jemandem herschleicht. Das passt ja wörtlich als Erbschleicher zum Beispiel. Es sind also hier schon symbolisch sozusagen die Gegensätze von Geburt an aufgezeigt. Und das hat sich dann weiter ausgeprägt, als die beiden zu Männern wurden. Und als die Knaben groß wurden, Vers 27, wurde Esau ein Weidmann, ein Jäger also, der sich auf die Jagd verstand. Jakob aber war ein sittsamer, zurückhaltender, ein Mann, der bei den Zelten blieb. Kommt uns das nicht vielleicht irgendwie bekannt vor, wenn wir auch Kinder haben oder hatten? Da ist ein Kind sehr lebhaft, das muss sich draußen austoben und ist nicht zufrieden, wenn es nicht stundenlang dort war, draußen war und dann erschöpft nach Hause kam, ins Bett fiel. Und da ist der andere oder die andere, die ist eher häuslich, etwas stiller, liest gern, tüftelt. Ja, Esau ist ein Naturbursche. Es zieht ihn hinaus. Er wird Jäger, er streift durch Feld und Wald. Und Isaac denkt, der Freund, der Esau, das ist mein Junge. So wild und lebensbejahend, so lebenstüchtig, ein ganzer Kerl. Esau, der Durchtrainierte, Esau, der Abenteurer, der jetzt was unternahm. Und er sah ständig so gut aus, wie die von Sri Lanka aus dem Urlaub kommen, so braun gebrannt oder von anderen Ländern im Süden. So sah der dauernd aus. Ja, auf den konnte Gott doch bauen. Der war doch fit für den Segen. Musste das nicht jeder gleich sehen? Jakob aber war ein sittsamer Mann, will man es übersetzen, ein stiller Mann, der bei den Zelten blieb. Dagegen Jakob ein häuslicher Typ. Statt durchs feindliche Leben zu streifen, streicht er Mutter herum, kocht gern, hängt am Mutters Rockschoß. Er wagt nichts, bleibt bei den Zelten, läuft mit Puschen herum. Kein Wunder, dass dies der Liebling der Mutter war. Obwohl ich muss sagen, das ist jetzt in der Geschichte so. Das kann auch im Leben einmal ganz anders sein. Interessant, dass Jakob gekocht hat. Gell? Das ist schon ungewöhnlich. Man denkt, das ist Frauensache. Nee, der hat auch gekocht. Ja. Also jedenfalls war es damals so, wie es hier uns beschrieben wird. Und so ähnlich ist es manchmal auch heute noch. Und dann passiert aber das Schlimme. Isaac hatte Esau lieb, weil ihm das Wild mundete. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und da wird es gefährlich. Schlimm, wenn Eltern Lieblingskinder haben und sie noch hätscheln und dann parteiisch werden. Die anderen merken, dass sie ja nur zweite Wahl zur zweiten Klasse sind. Das musste doch die Gegensätze zwischen ihnen noch mehr vertiefen, sodass ein unüberbrückbarer Graben draus wurde. Seht ihr, darum liebe ich das Alte Testament, weil es so Geschichten schreibt von Menschen, die so ganz menschlich sind, wo wir uns wiederfinden können, wo feine Hinweise von Gott darauf uns gegeben sind, wie wir im praktischen Leben in diesen Fragen umgehen können. Darum liebe ich es so sehr. Es ist ein Bilderbuch für uns. Und doch, all seine Vorzüge garantieren Esau nicht Gottes Erwählung zum Segensträger. Die erhielt statt seiner der Jakob. Es bleibt immer ein Rätsel, diese Erwählung Gottes. Aber das, worauf ich den Schwerpunkt legen möchte, was ich hervorheben möchte, ist, dass Gott jemanden erwählt, der, wie wir sehen, einen ausgesprochen schwächen Charakter hatte. Hinterlistig und verschlagen, wie der Name sagt. Wie der weitere Verlauf der Geschichte zeigt, wie er raffiniert und hinterhältig Esau das Erstgeburtsrecht abschwatzt in einer schwachen Situation, wo er seine Schwäche erbarmungslos ausnutzt. Ein hintertriebener Bursche. Warum sind es nicht die Schönen, die Starken, die Attraktiven, die Gott erwählt so sehr? Warum nicht sie? Warum nicht, bringen sie nicht mit, was nötig ist, wenn sie gut sind und tugendhaft und Qualitäten haben? Gott braucht aber sein Reich nicht aus menschlicher Stärke und auf menschliche Stärke. Gott baut sein Reich nicht auf Intelligenz, nicht auf brillante Rhetorik oder auf geniale Gaben. Menschen, die so überreich mit solchen Dingen ausgerüstet sind, die stehen auf sich selbst und Gott damit nur im Weg, weil sie sich etwas darauf einbilden, weil sie stolz und überheblich werden und ungenießbar für viele. Paulus hat an die Korinther die bekannte Stelle geschrieben, Kapitel 1, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise, also kluge nach dem Fleisch, menschlich gesprochen, nicht viele Mächtige, nicht viele Adlige, sondern das Törichte, das für die Welt dumm erscheinende, hat Gott auserwählt, um die Klugen zu Schanden zu machen. Nämlich die, die meinen, sie sind so klug und brauchen Gott nicht. Und das Schwache der Welt hat Gott dazu erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Das Starke, das meint, stärker zu sein als Gott. Auf das sich vor Gott kein Fleisch rühmt, also übersetzt, auf das sich niemand aus seinen natürlichen Qualitäten und Fähigkeiten vor Gott etwas einbilde. Darum baut Gott sein Reich aus schwachen und hilfsbedürftigen Menschen, aus moralisch manchmal fragwürdigen Leuten, weil er an ihnen am besten zeigen kann, was er kann und wie er ist, damit seine Kraft in ihnen und in uns wirksam werden kann. Wogemerkt, nicht viele Kluge, nicht viele Mächtige, nicht Mächtig, nicht viele Adlige, so doch einige. Ja, die gab es auch. Aber die muss Gott manchmal ganz schön tief herunterholen, um sie gebrauchen zu können, so wie ein Saul hoch zu Ross nach Damaskus einritt, um die Jünger Jesu gefangen zu nehmen, erst vom Ross runterstürzen musste, blind werden musste, bevor Gott ihn gebrauchen konnte. Und dass dann das, was er ihm mit in seinem Leben gegeben hat, die Gaben und Fähigkeiten in seiner Hand zu gestalten, damit etwas Gutes daraus wird für ihn und auch für andere. Darum fühlst du dich schwach und ungeeignet für Gott und seine Sache. Höre auf, dich mit anderen zu vergleichen, die du für besser einschätzt, sondern setz auf Gottes Gnade. Setz darauf, dass er dich gerade mit deinen Macken, mit deinen Fehlern, mit deinen Schwächen gerade dich liebt, um sich an dir zu erweisen. Stell dich ihm ganz zur Verfügung. Da sehen wir also, wie Gott handelt, dass er keine natürlichen Vorzüge gelten lässt, wenn es darum geht, bei ihm zu sein und seinen Segen zu erfahren. Gott möchte deshalb, damit kommen wir zum Schluss, seinen Segen gerade an dich binden, so wie er ihn damals an Jakob auch gebunden hat. Welch ein Wunder der Gnade. Das zeigt uns die Erwählung Jakobs. Die Botschaft lautet, trotz seines schlechten Charakters will ich mit ihm mein Reich bauen, soll er mein Segensträger sein, durch den mein Segen weiterfließt. Aber wir werden auch in den kommenden Sonntagen noch sehen, dass er mit seinen Betrügereien nicht durchkommen sollte. Gott sollte ihn noch gewaltig in seine Schule nehmen, um ihn zu verändern, um ihn seiner Berufung erst würdig zu machen. An ihm arbeiten und mächtig an ihm gearbeitet. Ich hoffe an uns auch. So will die Geschichte Jakobs unser Vertrauen wecken. Du und ich dürfen Segensträger des lebendigen Gottes sein, so schwach und so elend und so unwürdig wir uns immer auch fühlen mögen. Durch Jesus haben wir Anteil bekommen an der Erwählung Abrahams, Isaaks und Jakobs, denn Gott hat gesagt, dass Gott durch den einen Nachkommen Isaaks, und das ist durch einen Nachkommen Israels, und das ist Jesus, alle Völker auf Erden segnen wird. Darum gibt es durch Jesus heute ein Volk Gottes, das über die ganze Welt verstreut ist, verteilt ist. Und wir gehören mit dazu, sind aber nichts anderes als solche, die den Segen, den Gott Abraham versprochen hat, durch Jesus erleben dürfen. Darum lass dich ermuntern, ein Segensträger Gottes zu sein. Wie viel ist dir daran gelegen, an die Segenslinie Gottes in deinem Leben Anschluss zu haben? Was bedeutet es dir? Was bedeutet es dir, dass dir versprochen ist, dass Gott dir ein Leben bereithält, in dem Freude immer wieder durchbricht, in dem die Kraft in der Schwachheit immer wieder zum Tragen kommt, in dem meine Hoffnung dein Leben beflügelt, das menschlich gesehen, die menschlich gesehen oft schon zu Ende ist, die weiter reicht, als du denken kannst. Ist es dir daran gelegen, Anschluss an das überfließende Leben zu haben und zu behalten, das Gott in Jesus Christus dir bereithält? Esau dachte nur an sich und an seine Lebenszeit. Wir sehen, wie gierig er war, wie er zwar Jäger war, aber selbst doch ein Gejagter, der den Segen Gottes leichtfertig verschmäht hat, der nicht daran dachte, dass ja seine Kinder, die er einmal haben würde, dass sie doch etwas davon haben würden, Segensträger Gottes zu sein. Er hat nicht daran gedacht, er dachte nur an sich selbst, war zufrieden mit dem, was er so an Befriedigung seiner irdischen Bedürfnisse bekam, das reichte ihm. Das reicht vielen Menschen heute auch. Es genügt ihnen, wenn sie was zu beißen haben. Wenn sie sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Ich lebe hier und jetzt und merken doch nicht, dass sie sich dabei letztlich verleben und ausleben. Aber Gott hat etwas anderes bereit für dich. Wenn du hungrig bist nach dem Segen Gottes. Diese Geschichte hat ein Echo gehabt im Neuen Testament, denn der Hebräerbrief nimmt Bezug auf genau diese Geschichte und schreibt im Kapitel 12, Vers 15 auch an uns: Und seht darauf, dass niemand von euch die Gnade Gottes versäume, dass nicht jemand ein gemeiner, also ein ordinärer Mensch sei wie Esau, der um eine Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er den Segen mit Tränen suchte. Freilich auch Esau ist nicht leer ausgegangen. Gott hat auch ihm Verheißung gegeben, ein Volk zu sein. Zwar in der Wüste, aber doch auch ein gesegnetes Volk zu sein. Er war nicht ohne Segen. Aber diesen vollen Segen, den er Jakob gegeben hat, hat er ihm nicht erhalten, weil er zufrieden mit dem vordergründigen Angeboten des Lebens war. So wie diese Zeit auch. Deswegen lass dich doch dazu anregen, zu sehen, dass Gott mehr für dich hat, als nur jeden einzelnen Tag das nötige Auskommen zu haben. So wichtig das ist, ein Geschenk Gottes. Aber dass mitten im Alltag, mitten in all dem, was du tust und lebst, eine Quelle in dir ist, die von der Liebe Gottes gespeist ist, eine Quelle, die von der Freude Gottes her getragen ist, dass du Lebensmut hast, weiterzuleben, Hoffnung zu behalten, für Jesus zu leben, sich für ihn einzusetzen, für seinen Einfluss, für das, was er mit der Welt vorhat, mit der Umgebung, mit den Menschen, mit denen du zusammenlebst. Lass dich von Gott locken, diesen weiteren Blick zu haben, dass er dich segnen will und zum Segen setzen will. Wenn du nach seinem Segen verlangst, wenn du ein Segensträger sein willst, wenn du vernarrt bist in den Segen Gottes, will ich nochmal sagen, vernarrt sein in den Segen Gottes, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass wir die Kraft haben zu leben, auch bei allen Beschwernissen, die Gott auch denen nicht erspart, die er erwählt hat. Das war das Erste. Gott erspart auch denen, die er erwählt, die er segnet, nicht schwere Wege. Und er bindet seinen Segen nicht an unsere äußeren Qualitäten, sondern daran, dass wir unsere Hände nach ihm aufstrecken und verlangend sind, seinen Segen zu erfahren und zu erleben in unserem Leben, unserem Alltag. Für uns, für unsere Familie, für unsere Umgebung und für die, mit denen wir hier zusammenleben. So segne Gott auch dieses Wort an uns, das wir heute miteinander betrachtet und darüber nachgedacht haben. Amen.